SWR 2 Tandem.
Der Musiker und Pädagoge David Mayonga wuchs bei seiner bayerischen Mutter im Umland von München auf als einziges farbiges Kind. Sein Vater stammt aus dem Kongo und ist ein erfolgreicher Manager. Die Erfahrung des Andersseins hat den heute 31-Jährigen zutiefst geprägt, ihn empfindlich gemacht für den kleinen, subtilen, alltäglichen Rassismus. Aber dabei will er es nicht belassen. Im Gespräch mit Ulrike Ostner erzählt er seine Geschichte.
Herr Mayonga, was ist Ihre erste Erinnerung der Ausgrenzung? Einfach nur, weil Sie anders aussehen.
Also das allererste, an was ich mich erinnere, ist tatsächlich der erste Tag im Kindergarten. Dass ich in den Kindergarten kam und in so einer Sitzreihe mich neben jemand hinsetzen wollte und dann der gesagt hat so, nein, ein Neger darf nicht neben mir sitzen. Ich habe das gar nicht kapiert. Ich war natürlich traurig, weil ich wusste, ich darf das nicht, obwohl ich das ja wollte. Aber diesen Impact, was das eigentlich bedeutet, das habe ich erst viel später begriffen.
Wie haben Ihre Eltern denn reagiert?
Meine Eltern waren zu dem Zeitpunkt ja geschieden. Mein Vater ist der aus Kongo, also er hat quasi die Farbe in meine Person gebracht, worauf ich auch stolz bin, worüber ich mich freue. Und meine Mutter, die wusste nicht so recht, wie sie damit umgehen soll. Also die hat es aufgefangen oder versucht aufzufangen mit Liebe, dass sie sich halt um mich gekümmert hat und Sachen gesagt hat wie, ja du, das ist doch schön, dass du anders bist, du bist was Besonderes und so weiter. Aber das hilft einem dann nicht, weil man fühlt sich nicht als was Besonderes, wenn man eben der Fokus ist von Ablehnung. Also egal, ob man es kapiert oder nicht, ob man jetzt den ganzen Rahmen checkt oder nicht, es ist einfach, da kann man sagen, so oft wie man will, du bist was Besonderes, du fühlst dich nicht als was positiv Besonderes, sondern eher als das negative Beispiel, das Exemplar, das man irgendwie ja aussondert halt.
Der oberbayerische Ort Markt Schwaben vor 30 Jahren, ländliches Umland von München. Ich vermute mal, da gab es nicht so viele Kinder mit dunkler Hautfarbe, oder?
Nee, zu dem Zeitpunkt war ich tatsächlich der Einzige. Also da war, also meine Mutter hatte ja meinen Vater geheiratet und das war schon im Ort so, auwe. Jetzt haut es ein Afrikaner und das ist ja, und das gibt's überhaupt nicht und alles. Als mein Vater dann, der hat keine Scheu und der ist auch sehr offen und der ist sehr stolz und der kennt es gar nicht, sich da unterbuttern zu lassen. Und durch diese Art ist er wahnsinnig schnell angekommen in Markt Schwaben und war dann der Pauli. Beim Fußballverein hat er mitgespielt und zwar sehr, sehr gut. Die afrikanische Perle haben sie ihn genannt. Und der ist da ganz gut angekommen. Und dann war aber trotzdem, als sie sich dann getrennt haben, war ich der Einzige, der noch übrig geblieben ist. Und das war dann schon so ein bisschen schwer, also weil es ist schwierig, wenn man sich nicht wirklich so identifizieren kann mit was anderem, weil ich bin als bayerischer Junge auf dem Land groß geworden. So, ich habe alles mitgemacht, vom Bauernhof, vom Zuckerrübenklauen, von alles Mögliche und trotzdem ist man halt nicht wirklich da dabei, weil immer wieder so die Fragen kommen, ja und du bist du adoptiert oder wo kommst du her und dann man immer wieder halt merkt, so man gehört irgendwie doch nicht dazu, obwohl das Einzige ist, was man kennt. Und man immer so verglichen wird mit Afrika, wo man eigentlich nichts, oder ich bis zu dem Zeitpunkt einfach nichts zu tun hatte als Kind. Wenn jemand gesagt hat, Afrikaner, dann habe ich gedacht an hungernde Somali-Kinder und war so, nee, das will ich gar nicht sein, das will ich nicht.
Das bin ich auch nicht. Ja. Sie haben gerade schon gesagt, Ihre Eltern haben sich früh getrennt. Wissen Sie, wie es Ihrer Mutter danach ging? Ich meine, dann war ja der Papa weg, der sich gut da eingefügt hat, haben Sie gesagt, in Markt Schwaben. Und sie war eine alleinerziehende weiße Frau mit einem dunkelhäutigen Kind.
Das, also am Anfang war es schon sehr schwer. Also da ging es mir auch schlecht. Das hat uns, glaube ich, ziemlich, wie sagt man, zusammengeschweißt auf eine Art, weil wir da irgendwie zusammen durch mussten. Also ich war alleine und musste mich irgendwie durch diese immer wieder so kleinen rassistischen Anfeindungen durchkämpfen, auch schon als Kind und durch diesen psychischen Druck, dass mein Vater weg ist. So. Und ich bin dann sehr, sehr aggressiv geworden, was für meine Mutter natürlich noch mehr Druck gemacht hat, weil erst ist die Ehe in die Brüche gegangen, das war sehr, sehr schlimm für sie. Und dann gibt es auch noch dieses Kind, das einfach total durchdreht, weil es nicht weiß, wohin mit sich und wohin mit dieser Angst und mit diesem Hass und dieser Wut und dem Schmerz und der Trauer und alles Mögliche. Und ich hab wirklich auf alles eingeprügelt, was ging so. Also,
das heißt, Sie haben sich in der Schule dann auch nicht gerade beliebt gemacht, sag ich mal.
Oh nein, also und das Gemeine ist, da prallen so zwei blöde Sachen aufeinander. Zum einen ist man immer ganz schnell auszumachen. Wenn eine Gruppe von Kindern irgendwas anstellt oder im Zist ist, dann ist der Neger ganz schnell rausgepickt und dann ist es so, der war auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, wer noch dabei war, aber der war dabei, den habe ich gesehen. Und so war ich halt dann auch auf dem Schulhof immer für alles verantwortlich. Manche Sachen habe ich gemacht, vieles, aber viele Sachen habe ich auch nicht gemacht. Und dadurch erfährt man dann selber auch so eine komische Art von Gerechtigkeit, weil wenn neben mir ein Freund steht, der fast mein Nachbar war zu dem Zeitpunkt, dem seine Brille vom Kopf gehauen wurde und es wurde gesagt, ich war's, obwohl ich nicht mal dabei war und wir stehen vorm Rektor und vor meiner Klassenlehrerin und ich werde nur angeschissen, darf ich angeschissen sagen? Ich werde nur angeschissen und ist nach jeder Pause und ich rede dem Junge und er steht neben mir und sagt, das war nicht der David, das war nicht der David.
Sie haben mir erzählt, interessanterweise, dass Sie trotz allem Polizist werden wollten.
Wo ich klein war, ja. Also ich glaube, das ist irgendwo, ab irgendeinem Punkt so der Wunsch von jedem Jungen, dass man sagt, oh, Polizisten, die sind toll, da hat man Respekt davor, man freut sich, wenn die rumfahren, man freut sich, wenn die einen grüßen. Also damals, wenn die so an die Kappe sich gestupst haben oder wenn, wir haben ja alle Fahrradführerschein machen müssen, wo auch die Polizei da war, wo ich auch so, boah.
Es hat sich aber geändert, der Umgang der Polizei mit Ihnen. Was ist passiert?
Also wo ich dann ein Teenie geworden bin, so hat es angefangen, dass ich immer wieder kontrolliert worden bin auf Drogen, Waffen etc. Das klingt jetzt vielleicht komisch für Leute, die noch nie kontrolliert worden sind. Da ist es so, ja und? Wenn man nichts gemacht hat, dann ist doch das völlig egal. Aber so einfach ist es nicht.
Wo wurden Sie kontrolliert, wenn Sie in die Stadt reingefahren sind oder auch zu Hause?
Überall, klar. Und an so Orten, wo viel Verkehr ist, also an Bahnhöfen, aber auch. Anscheinend war eine Zeit lang bei uns in der Straße irgendwelche Schieberringe unterwegs und dann haben die Freisinger Kripo war das, glaube ich, die da immer Zivilstreife gefahren sind, die haben halt wirklich mich am laufenden Band rausgezogen, wenn ich von der Nachhilfe komme, wenn ich spät von der Schule komme, weil ich Schauspielgruppe hatte oder so, immer wieder vor allen Leuten, also du stehst dann da mit den Händen auf der Motorhaube, dein Rucksack wird ausgeleert und alle deine Nachbarn gehen vorbei. Und dann ist natürlich auch so, oh, schau dir mal, schau, was hat er gemacht?
Und die Polizei. Wird getuschelt.
Ja, also das ist nicht schön und man fühlt sich nicht gut, egal ob man was gemacht hat oder nicht. Und zu dem Zeitpunkt habe ich wirklich noch nichts gemacht.
Wie ist es heute? Wie würden Sie Rassismus definieren?
Also ich würde jetzt sagen, als eine absichtliche Verletzung der Würde einer Person. Also wenn ich würde jetzt Rassismus, wenn es unabsichtlich ist, wenn jetzt jemand, keine Ahnung.
Ein Beispiel?
Wenn jemand aus Niederbayern kommt und sagt, oh, das ist der Junge, das ist ein netter Neger, weil ich kenne ihn lang. So, da würde ich jetzt nicht sagen, oh, sie Rassist, weil ich, das ist nicht böse gemeint. So, wenn jemand anders den Neger als solches, also so schon einsetzt zu bezeichnen, wie es auch meinem Vater passiert ist, wo es hieß, der Afrikaner an sich ist kein Eroberer und deswegen kann mein Vater nicht die Stelle besetzen, um eine neue BMW-Geschichte in Belgien aufzubauen. Das ist für mich Rassismus.
Gibt es auch subtilere Formen, wo Sie sagen, ja, da könnte man drüber streiten, aber es verletzt mich trotzdem?
Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon als Rassismus bezeichnen würde, aber zumindest ist es so, dass es einen so die Ausgrenzung spüren lässt. Wenn man immer wieder gefragt wird, so zum Beispiel, warum man so gut Deutsch kann, wie lange man denn schon in Deutschland ist. Wenn ich zum Bäcker gehe und möchte Semmeln kaufen und dann sagt die Frau zu mir, was du wollen. Und ich schaue sie an und wusste dann erst nicht, wie ich reagieren soll und habe dann wirklich in so einem ganz schlechten, möchte gern afrikanisch Dialekt so, so geredet, ja. Bis sie mir alles zusammengepackt hat und dann gesagt, danke, wiederschauen. Das war so das Einzige, was ich machen konnte, ohne mich jetzt aufzuregen, weil ich so heftig fand, dass so von vornherein vorausgesetzt wird, du gehörst nicht daher, du gehörst nicht zu uns. Und das, viele Freunde meinen das ja auch nicht böse, wenn dann immer wieder die Frage kommt, wir sprechen da oft mit anderen Menschen afrikanischer Herkunft und auch anderen Leuten, die Migrationshintergrund haben, diese Frage, wo kommst du her? Und wenn man dann sagt, ja, Mark Traben, nein, ich meine so, wo du wirklich herkommst. Ja, genau. Und dann ist so, ja, ursprünglich bin ich in München geboren und dann nach Mark Traben gezogen, natürlich, klar. Ja, nein, halt, wo halt, also du weißt schon, was ich meine.
Ja.
Und wo ich sage, nein, weiß ich nicht. Und manchmal, also so, es ist ein bisschen komisch. Und man kriegt dann immer wieder so das Gefühl, dass die nicht wollen, dass man daher gehört. So. Also nicht böse gemeint, sondern nur, es interessiert mich halt. Es interessiert mich halt, wo du deine Farbe her hast und so weiter. Wo ich mir denke, ja, dann frag doch einfach, wo meine Eltern herkommen. Frag doch nicht, wo ich herkomme.
Kriegt man denn mit der Zeit, weil sowas erleben sie ja wahrscheinlich oft, kriegt man mit der Zeit ein dickes Fell und härtet ab dagegen?
Dieser direkte Rassismus, der ist mir wirklich schon so ein bisschen wurscht. Also da bin ich, also groß genug und psychisch stark genug, dass ich dem entgegengehen kann, jetzt so langsam. Aber dieser Subtile, der erwischt mich immer noch. Also da, weil man, es erwischt einen immer, wenn man gerade nicht dran denkt. Ich glaube, das ist genauso wie wenn man, ja, wenn man einfach, man fühlt sich gerade mit Freunden unterwegs, man fühlt sich als Teil von irgendwas und dann geht es um.
Man ist ungeschützt praktisch.
Ja, und man wird dann so, das auf einmal, und man ist nicht darauf vorbereitet, das ist so zack, bam, übrigens, du bist keiner von uns. Dann es kommt, also bei mir ist es so, dann kommt wieder so ein bisschen der Downer, weil ich halt schade finde, dass ich dann doch auch von Leuten, die ich gern mag, teilweise, ohne dass sie es böse meinen, aber so ein bisschen nicht reduziert werde darauf, aber wo es doch immer noch so ein Fokus ist.
Sie haben jetzt schon ein paar Mal auch Ihren Vater erwähnt. Sie hatten ja lange Zeit keinen Kontakt zu ihm und den Kontakt dann wieder aufgenommen. Reagiert er anders?
Ja, total. Total. Also wenn dem Sachen passieren, die mir passieren, die mich schon zur Weißglut bringen, dann bleibt er ganz ruhig. Wenn ihn Leute fragen, so, ja und wie lange sind Sie jetzt schon in Deutschland? Dann sagt er, ah, oh, schon lang. So, und das ist ihm, Sie sprechen gut Deutsch und isst sein Händel weiter und lacht. Und das ist, das kratzt ihn gar nicht.
Warum können Sie das nicht, diese Gelassenheit an den Tag legen? Eigentlich machen Sie es auch schon seit 30 Jahren jetzt.
Ja, nur das Ding ist, ich glaube, das ist, dadurch, dass es in meiner Entwicklung, wo ich so klein war, immer wieder kam, ist es so eine wunde Stelle in der Psyche, die man nicht zukriegt. So, das ist jetzt kein Trauma oder so, aber ich glaube schon, dass wenn man das als Kind in der Entwicklung immer wieder mitbekommen hat, dann ist es so ein Teil von der Persönlichkeit, den man selber auch als schwierig empfindet. Also ich habe als Kind mir gewünscht, ich wäre weiß. Und jetzt denke ich mir, boah, heftig, was mir alles passiert ist, dass ich diesen Wunsch gehabt habe, so. Und das kommt halt einfach da wieder hoch in diesen kleinen
Momenten.
Ja, genau.
Inwieweit, Herr Mayonga, würden Sie denn sagen, Ihr Vater ist ganz anders sozialisiert als Sie?
Also er hatte halt das Glück oder wenn man es mit mir vergleicht, den Vorteil, dass er im Kongo groß geworden ist. Das heißt, er war ja sozialisiert unter seinesgleichen. Da gab es nicht diesen Fokus auf, er wäre anders gewesen. Das heißt, er ist ganz normal groß geworden, wie jedes andere Kind auch in der Gemeinschaft. So. Und
also er hat die Außenseitererfahrung im Grunde erst dann gemacht, als er nach Deutschland
genau.
kam.
Genau. Und da war es ja so eine bewusste Sache. Ich meine, er ist ja bewusst von Kongo nach Deutschland zum Studieren gegangen. Und das war auch ganz klar, dass er dann hier eben, er kommt ja nicht als Deutscher her, er kommt als Afrikaner her. Seine Identität ist Afrikaner. Er wusste immer, worauf er sich zurückziehen kann, also worauf er die Kraft schöpfen kann. Das ist halt seine Herkunft und dieses Gefühl, warum versucht mich der andere Mensch jetzt gerade schlechter zu machen? Ich bin nicht schlecht. So dieses ganz klare, du kannst mich gar nicht schlecht machen. Also das sagt er oft so, die versuchen mich klein zu machen, aber die können das gar nicht.
Hat er verstanden vor diesem Hintergrund, dass seine Kinder diese Erfahrung nicht mitbringen, nicht haben und damit anders reagieren?
Nee, also das merkt er jetzt erst. Das merkt er jetzt bei meinem kleinen Bruder. Also ich habe drei Geschwister noch und wir haben alle dasselbe durchgemacht. Alle. Und er hat immer auch da, also ich, wie gesagt, ich habe ihn ja in der Zeit nicht gekannt so, aber mein Bruder und meine Schwester und mein kleiner Bruder, die haben halt auch erzählt, der hat sich halt, der konnte sich das nicht vorstellen, der konnte sich da nicht einfühlen. Der konnte nicht sagen, boah, das muss ja schlimm sein. Das sagt er erst jetzt, weil es nicht aufhört. Es ist bei jedem von uns gleich gewesen. Wir alle haben dieselben Sachen erfahren, dieselbe Gewalt, egal ob psychisch oder physisch. Als Kind habe ich ja immer gedacht, oh, es wäre bestimmt einfacher gewesen, wenn mein Vater da gewesen wäre. Allein, dass ich noch jemand habe, mit dem ich mich identifizieren kann. Und es hätte nichts gebracht. So. Also.
Ihr Vater ist ein erfolgreicher Manager, inzwischen in Rente. Und er entspricht eigentlich keinem Klischee des, wenn ich das mal so in Anführungszeichen sage, des schwarzen Mannes. Bei Ihnen könnte man durchaus sagen, Sie haben sich vielleicht sogar in das eine oder andere Klischee hineinbegeben. Sie machen Rapmusik, Hip-Hop-Musik. Ist Ihnen das bewusst oder ist das einfach so passiert, weil Sie eben musikalisch sind?
Genau, in meiner Jugend war das die Musik, die alles thematisiert hat, was ich durchlebt habe. Die durchlebt hat, dass es schwierig ist, dass auch wirklich dieses Problem von alleinerziehenden Müttern, dass die es schwierig haben, das wurde alles in der Rap-Musik thematisiert und ich habe das angehört, also amerikanische Rap-Musik und die hatten wenig Geld und die haben in Häuserblocks gewohnt und ich war so, hey, das sind wir auch und das hat mir so viel Kraft gegeben, weil auf einmal war der Makel, den mir alle aufgetragen haben und alle so drin rumgestichelt haben, war auf einmal was die anderen auch hatten, mit dem ich mich identifizieren konnte. Und als das dann immer größer wurde in Deutschland und ich wiederum bei uns der Einzige war, der damit vollkommen, also sich identifizieren konnte, war ich auf einmal cooler. So, weil es dann hieß, wow, der kennt die ganzen Lieder und so weiter. Und dann habe ich angefangen, Musik zu machen, eigentlich um das auch anderen weitergeben zu können, diese was ich durchgemacht habe und versuchen, also ich versuche halt auch anderen Leuten Kraft zu geben, die was dasselbe gerade eben im Moment durchmachen. Also,
und die Mama hat wahrscheinlich gesagt, Bub, lern doch bitte auch was Richtiges.
Also man muss sagen, meine Mutter hat mich echt immer gut unterstützt. Also die war da, die hat so immer gesagt, mach's leiser, dies bum bum, die ganze Zeit. Und aber die fand es immer gut. Die fand es immer gut, dass ich mich damit auseinandersetze, und die hätte nie gedacht, dass es so weit geht. Also wir hatten ja auch tatsächlich Erfolg damit. Ich war DJ auch, und dann hatten wir einen Vertrag bei einem Major-Label und waren in Kanada auf Tour, und da war ich gerade in meinem Abiturjahrgang und habe dann frei bekommen von der Schule für eine Zeit, weil meine erste Tour anstand und so. Und es war für die Mama schon toll, weil der Bub verdient Geld und Zeug. Nur habe ich dann den Vertrag nicht verlängert, weil ich ideologisch da nicht mitmachen konnte, weil es dann in so eine Pop-Geschichte ging. Und da war meine Mutter dann so, warum?
Was haben Sie dann gemacht?
Ich habe, weil ich wollte meine Schule fertig machen, und ich wollte Zivildienst machen und studieren. Das war mein Plan, und ich wollte mich nicht abbringen lassen davon. Und dann.
Das heißt, Sie haben tatsächlich Pädagogik studiert, dann ja. Abschluss gemacht und arbeiten jetzt heute auch als Pädagoge. Man könnte noch in einem anderen Bereich sagen, Mensch, da haben Sie sich auch ein Klischee vielleicht zu eigen gemacht oder in eine Rolle begeben, die sehr klischeehaft ist. Sie sind irgendwann zum Islam konvertiert. Warum?
Das ist eine, da müssen wir eigentlich ein Gespräch
ein eigenes darüber Gespräch machen. Drüber machen.
Also die kurze Version ist tatsächlich, ich bin katholisch aufgewachsen, habe mich aus tatsächlich auch wieder gefühlter Ablehnung in der Gemeinde bei uns in McTram so davon abgewandt und habe mir gesagt, so nee, das kann es nicht sein. Ich bin teilweise auch alleine in die Kirche gegangen. Und dann sind da nur alte Menschen, die einen so komisch anschauen. Und das fand ich so komisch. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht sein, dass nur solche Leute zum lieben Gott hingehen und mich dann nicht schon wieder nicht mögen. So. Dann bin ich quasi auch aus der Kirche ausgetreten und war völlig ja atheistisch halt. Und dann bin ich über Gespräche mit einem Freund, so generell über Religion, so weiß ich nicht. Ich kann es wirklich so präzise gar nicht sagen, warum gerade der Islam. Es war wirklich so, dass mir das alles zugesagt hatte und sogar mit der atheistischen und wissenschaftlichen Sichtweise, die ich hatte, gut zusammengepasst hat, komischerweise. Also das hat sich nicht widersprochen, nur hat halt als Ursache immer wieder Gott gesetzt. So. Und ich war mit meiner jetzigen Verlobten auch zusammen, und ich war so dankbar, dass ich mit ihr zusammen sein kann, dass ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich so generell diese Spiritualität wieder bekommen habe, obwohl sie auch Atheistin ist.
Aber ist man in Deutschland doppelt unter Beobachtung? Zum einen mit dunkler Hautfarbe und zum anderen, wenn man dem Islam angehört?
Ja, also gut, meine dunkle Hautfarbe sieht man, meine Religion sieht man nicht. Nicht, dass ich mich verstecke, sondern es ist einfach, mache ich halt nicht so, ist nicht mein Ding. Und natürlich ist es komisch, also gerade in Diskussionen ist es wirklich komisch, die Meinung wird gleich ganz anders bewertet, wenn man in der Diskussion ist und wenn es heißt, man ist Muslim. Das ist mir schon aufgefallen, obwohl ich bin ja erst seit 3 Jahren Muslim, ich bin ja konvertiert so und ich bin auch noch neu. Komisch tatsächlich, dass man so eine doppelte Anfeindung bekommt, vor allem von Leuten, die dann auch sagen, ja, ich bin ja total tolerant, aber was ihr mit den Frauen macht, geht ja gar nicht. Wo ich sage, wie, was, wir?
Wer ist wir?
Ja.
Wir hatten es gerade schon, Sie haben Pädagogik studiert. Und arbeiten mit Kindern und Jugendlichen. Was machen Sie?
Ich bin in einer Einrichtung vom Kreis Jugendring München-Stadt und bin Betreuer in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Das heißt, ich bin einfach da. Und wenn die Eltern nicht da sind zum Beispiel, dann können sie zu uns kommen. Und mit den Jugendlichen, da helfe ich schon auch ab und zu, wenn es heiß hergeht. So. Also wenn die Probleme haben mit dem Gesetz oder ja, Sozialstunden machen müssen. Also bei uns kann man auch Sozialstunden abbauen in der Einrichtung.
Also wenn man schon was angestellt hat und ja, die aufgebrummt bekommen hat.
Genau, genau. Und natürlich versuche ich auch ein gutes Vorbild zu sein. Also ein gutes, soll jetzt nicht macho-mäßig klingen, aber ich versuche tatsächlich ein gutes männliches Vorbild zu sein, das ein Männerbild symbolisieren soll, das jetzt nicht gerade der prügelnde, kämpfende Macho ist, ohne dass ich gleichzeitig auch ein, wie die Jugendlichen immer so nett sagen, Opfer bin.
Was hat diese Arbeit mit Ihrer eigenen Geschichte zu tun?
Auch das, ich schätze, das ist dasselbe wie in der Musik, dass ich da auch was weitergeben kann, wo ich hoffe, dass es anderen Leuten hilft. Also wo ich hoffe, dass die Kids merken, dass sie nicht so sein müssen. Also dass sie, Rapmusik spricht auch immer von Stärke und Respekt und so weiter. Und sie reden aber nicht von dem Respekt, den man gibt, sondern von dem Respekt, den man sich erkämpfen muss. Und man kriegt Respekt, wenn die anderen Angst vor einem haben und so weiter. Und die saugen das auf wie Schwämme, weil die genauso wie ich damals halt Ablehnung erfahren und Minderwertigkeitsgefühle. Und dann haben sie auf einmal die Möglichkeit, sich über Gewalt und dieses Mann sein mit 14, ja, 14, 15, versuchen ein Mann zu sein, ist einfach wirklich, das ist so ein Druck, den man sich selber aufbaut und dadurch explodieren die manchmal und machen dann wirklich richtig dumme Sachen. Und ich versuche denen halt zu zeigen, dass Stärke was ganz was anderes ist, dass es Stärke ist keine Gewalt. Stärke ist nicht zu zeigen, oh, ich kann den anderen umhauen, sondern Stärke ist wirklich, die man in sich selber trägt, psychisch stark zu sein, klarzukommen damit, wenn jemand anders gerade einen versucht zu provozieren und sagt, nee, ich bin gescheit, ich muss mich darauf nicht einlassen, weil ich weiß, was danach kommt. Den meisten ist ja dieser Rattenschwanz an Konsequenzen überhaupt nicht bewusst und das versuche ich so ein bisschen denen nahe zu bringen, damit sie nicht durch das Ganze durchlaufen müssen und ja, hoffentlich
die Kurve kriegen.
Ja, genau.
Sie haben vorhin gesagt, im Gegensatz zu Ihrem Vater konnten Sie nie diese Erfahrung machen, ja, wie alle anderen zu sein. Er ist ja aufgewachsen im Kongo. Teilen Sie diese Erfahrungen jetzt wiederum auch mit den Kindern und Jugendlichen, mit denen Sie arbeiten?
Ja.
Ist das Thema?
Auf jeden Fall. Also ich halte da auch so einen regelmäßigen Workshop, wo wir Texte schreiben und Musik machen zusammen. Und im Zuge von dem Workshop machen wir da oft davor so eine kleine Gesprächsrunde, was passiert ist und so weiter, was gerade läuft im Leben von den Jugendlichen. Und es ist wirklich wahnsinnig oft das Thema, dass die Art und Weise, wie sie von der Polizei kontrolliert werden, wo ich dann auch von meiner Geschichte erzählen kann und denen auch vor allem sagen kann, was sie tun können, aber noch im legalen Rahmen zu bleiben, dass man ihnen einfach ihre Rechte erzählt. Zum Beispiel, viele haben jetzt die Schule gewechselt, weil die Quali gemacht haben und dann, die fühlen sich da auch überfordert teilweise, wo ich sage, du musst dich anstrengen, weil du musst immer, es ist schlimm, dass man so sagen muss, aber wir oder Leute wie wir müssen immer einen Schritt besser sein als Deutsche. Es ist so. Wenn ich einen Einser-Abschluss habe und neben mir ein Deutscher einen Einser-Abschluss hat, dann wird der genommen. Und deswegen müssen wir immer ein bisschen besser sein. Wir müssen uns halt anstrengen. Man darf nicht aufgeben, bloß weil es schwer ist. Das versuche ich denen immer zu sagen, weil die halt wirklich schnell die Flinte ins Korn werfen.
Das heißt, gegen diesen Grundzustand, das von Anfang an nicht richtig Wurzeln schlagen dürfen, sozusagen. Kann man nichts machen? Haben Sie keine Antwort gefunden bisher?
Gegen das Gefühl kann man wirklich nichts machen. Also das, was man machen kann, ist sich selber Wurzeln schaffen. Und das machen die ja auch. Das habe ich ja auch gemacht. Das ist bei denen lustigerweise auch die Musik und auch die Peergroup, in der sie sich bewegen, was aber teilweise halt auch wieder ein Problem ist, weil sie halt Wurzeln schlagen mit diesem ganzen Hintergrund des bin ein Kanake, ich muss halt so sein, weil so sind wir Kanaken und so weiter. Und es ist halt...
Es ist eine Identität.
Genau, es ist eine Identität, die aber so viel Probleme mit sich bringt, weil sie so stereotypisch ist. Und da versuche ich halt denen zu sagen, so, dass ihr müsst nicht das sein. Ihr könnt sein, was ihr wollt. So. Ob die Leute sagen, dass ihr Deutsche seid oder nicht, ist völlig egal. Wenn ihr selber sein könnt und euch zutraut, das, was ihr machen könnt, dann könnt ihr wirklich vieles erreichen.
Vielleicht wächst im Laufe der Zeit die Pflanze.
Ja, ich hoffe es.
Herr Mayonga, Sie sind ja in Deutschland geboren, Sie haben es erzählt, Sie haben einen deutschen Pass. Sie sprechen astreines Bayerisch, wir haben es gehört in dieser Sendung, wenn es nötig ist. Um bei diesem Thema Identität nochmal zu bleiben, was würden Sie sagen, was ist Ihre Identität?
Ist komisch, aber ist tatsächlich in allererster Linie sehe ich mich als Bayer. Ich bin ein bayerischer Bub, so, der afrikanischer Herkunft ist, der einen afrikanischen Vater hat. Und der tatsächlich kommt der deutsche Teil in mir kommt ganz spät. So, also das, was ich als Deutschen an mir sehe. Das habe ich erst gemerkt, wo ich selber in Afrika war. Wie deutsch ich bin, wie unfassbar deutsch ich bin, dass man so, ja, aber wieso kommen die Leute nicht pünktlich und so weiter. So diese ganzen Geschichten, die man halt so mitkriegt und da bin ich schon deutsch sozialisiert und habe das aber erst dann mitbekommen, als ich in Afrika war. Weil hier sagen ja alle, du bist Afrikaner. Irgendwann denkt man es selber. Und dann habe ich mich auch als Afrikaner gefühlt. Und dann gehst du nach Afrika und merkst, oh nein, bist du nicht. Du hast Teile davon in dir drin und es merkt man auch. Also tatsächlich habe ich anscheinend über den genetischen Code viele Sachen, die typisch afrikanisch sind in mir.
Zum Beispiel?
Teilweise auch das Temperament. So, also die Art und Weise, wie man für eine Sache einstehen kann. Und noch so ein paar andere Sachen, die so ein bisschen subtiler sind, die ich jetzt gar nicht so beziffern könnte, aber die, als ich in Afrika war, mir aufgefallen sind. Also man merkt, mache ich auch so. Hm, ja, okay. Okay. Und die hier nicht so sind. Es fällt mir jetzt schwer, das irgendwie
in Worte zu fassen.
Ja, und auch rauszustellen, was genau für Sachen das waren. Aber meine Identität ist tatsächlich, ich bin ein bayerischer Bub. Punkt.
David Mayonga, danke für das Gespräch.
Bitte gerne.
In SWR 2 Tandem hörten Sie, wer hat Angst vorm schwarzen Bub? Der Musiker und Pädagoge David Mayonga erzählte seine Geschichte im Gespräch mit Ulrike Ostner.